Ja, das ist ein Thema, was ich schon sehr, sehr, sehr lange mal angehen wollte, habe nie die Zeit gefunden. Jetzt im Ruhestand habe ich sie doch gehabt. Und sie passt perfekt jetzt das Thema des Kirchenjahr rein, so zwischen Ewigkeitssonntag, ersten Advent, wo es um die letzten Dinge geht und die Zukunft geht, die Wiederkunft von Jesus. Und das Thema wurde schon genannt, entrückt, verrückt, zurechtgerückt. Fromme Christen fragen tatsächlich nach der Entrückung. Ist es verrückt? Vielleicht. Also Christen wissen etwas von der Himmelfahrt von Jesus. Das ist, denke ich, klar. Er wurde da auch wie entrückt, den Wolken hoch. Und die Frage, die zumindest ein Teil der Christen beschäftigt, wird es so eine Art Himmelfahrt für die Christen, also so eine Art Entrückung, eben auch für die Gemeinde oder die Christen geben? Und falls ja, wird das dann die ganze Gemeinde betreffen, alle Christen oder nur einen Teil? Und auch wann wird es sein? Vor der sogenannten großen Trübsal, also dieser letzten Leidenszeit, die über die Erde geht, wo der Antichrist seine Herrschaft entfaltet und schlimme Dinge passieren und die einen hoffen, vor diesem ganzen Schlamassel werden wir entrückt und wir erleben das alles gar nicht mehr. Also vor der großen Trübsal. Manche sagen vielleicht auch während der Trübsal, so mittendrin. Und manche sagen vielleicht auch nach der Trübsal. So ganz genau wissen wir es nicht. Oder manche sagen, ja, vielleicht gibt es auch mehrere Entrückungen, wie auch immer. Also kann es das geben? Wird es das geben, dass Christen oder die Gemeinde ihre eigene Himmelfahrt erlebt, dass sie entrückt wird zu Gott hin? Oder ist das Gespinne? Das letzte Mal wurde das aktuell für den 23. und 24. September 2025. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Mir hat im Urlaub jemand den Link zugeschickt, weil er ziemlich beunruhigt war von einem YouTube-Video einer Influencerin oder wie man die nennen soll, Elim nennt sie sich, und die macht darauf aufmerksam, dass ganz viele Christen den Eindruck haben, dass am 23. und 24. September die Entrückung stattfinden wird. Und sie warnt davor oder will zur Vorbereitung ermutigen. Sie präsentiert das relativ ausgeglichen, also durchaus nüchtern, auch lässt es offen. Sie sagt, es gibt Hunderte oder Tausende von Videos in dieser Richtung, Hunderte Tausende von Christen, die das empfangen haben, dass das kommen soll. Und die Originalquelle, das habe ich mir dann angeguckt, nur zwei Videos von dem Pastor Joshua Mlakela oder so ähnlich aus Südafrika, der da in so einer Art frommen Kanal, den es dort gibt, das präsentiert hat, in einem Interview, wie Jesus ihm begegnet ist und ihm dieses Datum mitgeteilt hat, schon vor einiger Zeit. Er sieht sich selber nicht als Prophet, aber er hatte eine Begegnung mit Jesus, sagt er, und das würde da stattfinden. Das Datum wäre Rosh Hashanah gewesen, also das biblische Posaunenfest, was jetzt auch das jüdische Neujahrsfest ist. Und da gibt es zwei Daten, 23. und 24., weil man den Tag und die Stunde nicht genau weiß, wann nämlich der Neumond erscheint. Und das ist damals von Rabbinern, oder heute noch, wann war der erste Rabbiner, der den Neumond sieht, dann wird es ausgerufen. Und da, ihr wisst nicht Tag und Stunde, sagt er, bezieht sich genau darauf, auf die Entrückung. Und deswegen wird es dies Jahr sein. Nach meiner Wahrnehmung hat die Entrückung nicht stattgefunden oder sie hat nur sehr wenige betroffen. Jedenfalls sind die vermissten Meldungen statistisch meines Wissens nicht angestiegen. Die Lehre der Entrückung gehört in den Zusammenhang der Wiederkunft von Jesus. Ja, das ist ein Zusammenhang. Und die Entrückungslehrer sagen, Jesus kommt zweimal wieder. Und zwar zum ersten Mal heimlich, nur für die Seinen. Und auch nicht bis auf die Erde, sondern bloß bis in den Luftraum. Und dort werden die, die zu ihm gehören, die wirklich zu ihm gehören, ganz wirklich zu ihm gehören, die werden dann zu ihm in die Luft entrückt und gehen mit ihm in den Himmel, werden dort vorbereitet, dass sie dann mit Jesus regieren. Auch der Heilige Geist wird dort gleich mitgenommen von der Erde. Und deshalb kann sich hinterher der Antichrist voll austoben auf dieser Erde, weil er kein Hindernis mehr hat. Die Gemeinde ist weg, Heilige Geist ist weg und der Antichrist tobt sich aus. Und 7 Jahre später kommt Jesus zum zweiten Mal wieder, nicht nur für die Seinen, sondern mit den Seinen, die er vorher entrückt hat, und zwar für alle sichtbar auf die Erde. Dem folgt dann das Gericht über den Antichristen und die Völker. Satan wird gebunden. Dann kommt das, was man das messianische Friedensreich nennen könnte oder das tausendjährige Reich, Offenbarung 20. Die Propheten haben viel davon gesprochen, Schwerter zu Pflugscharen und was da alles ist. Also, dass Gott nochmal zeigt, wie er die Erde wirklich gedacht hat. Ohne Satan, das Böse ist weggesperrt. Dann sagt die Offenbarung, gibt es eine letzte Rebellion dagegen und das Endgericht und schließlich den neuen Himmel und die neue Erde. So, ganz kurz. Manche sind sich sehr sicher, dass es eine Entrückung geben wird oder die Entrückung. Als ich jünger war, sind Autos mit dem Aufkleber rumgefahren, Achtung, bald der Entrückung und dieses Fahrzeug führerlos. Und man kann sich dann ausmalen, was dann passiert, wenn plötzlich der Fahrer weg ist. Und es gab Filme und Bücher, wie das dann ist, wenn plötzlich die Piloten sind weg und Betriebe, halbe Mannschaft weg und so, was dann für ein Chaos ausbricht. Andere Christen sind sich in Sachen Entrückung eher unsicher. Erstens, was den Zeitpunkt betrifft, wann die überhaupt ist. Zweitens, wen sie betrifft, ob tatsächlich alle Christen oder nur eine Auswahl. Und C, ob es überhaupt eine Entrückung geben wird. Wieder andere Christen lehnen diese Lehre völlig ab, sagen, es ist Quatsch, gibt's nicht, wird's nicht geben. Und schließlich gibt es viele Christen, die haben darüber noch nie was gehört und wissen da gar nichts drüber. Ja, ist vielleicht die Mehrheit bei uns zumindest. Auf jeden Fall kann man sich wunderbar über dieses Thema streiten. Es gibt Gemeindespaltungen deswegen. Ob die Entrückung vor oder nach der Trübsal stattfindet oder überhaupt und so, da gehen Gemeinden auseinander und kaputt über diese Frage. Ich möchte zunächst mal mit euch schauen, wo kommt die Lehre von der Entrückung eigentlich her? Wie ist sie entstanden? Und danach dann, was sagt denn die Bibel dazu? Oder was deutet sie an? Und was bedeutet das alles am Ende für uns? Das ist so mein Fahrplan. Stichwort Fahrplan. Eine Frage, die damit verbunden ist, ist auch, kann man aus der Bibel so etwas wie einen Endzeitfahrplan ableiten? Also genau auflisten, wann, was, wie lange, wo geschieht. Es gibt viele solche Endzeitfahrpläne oder viele Versuche in dieser Richtung mit Diagrammen und Tabellen, alles wunderbar. Da kann man genau lesen, wann, was, wie lange ist. Zwei kleine Beobachtungen dazu. Die erste, die verschiedenen Endzeitfahrpläne widersprechen einander. Und die zweite Beobachtung, jeder Endzeitfahrplan widerspricht an irgendeiner Stelle, mindestens einer auch der Bibel. So, also es funktioniert nicht, sag ich mal ganz nüchtern, es funktioniert nicht mit diesen Endzeitfahrplänen. Und ich vermute oder denke, dass es genau das ist Gottes Absicht. Genau das, weil er der Herr über das Kommende ist und nicht wir. Wir werden uns also immer noch überraschen lassen müssen. Das zu den Endzeitfahrplänen mal allgemein und zu denen, die es ganz genau wissen. Es wissen andere noch genauer ganz anders. Das ist einfach die Lage. Aber wo kommt es her, diese Lehre von der Entrückung? Das überrascht jetzt vielleicht oder auch nicht. Die frühen Christen und die Kirchenväter kannten diese Lehre überhaupt nicht. Lesen wir so gut wie nirgends. Die Christenheit insgesamt kannte diese Lehre bis ins 18. und 19. Jahrhundert ebenfalls nicht. Das Thema kam erst um 1830 auf. Und zwar im Umfeld der Albury-Konferenzen in England. Das waren eine Art Erweckungstreffen mit prophetischen Äußerungen. Und da spielten die Weissagungen einer gewissen Margaret MacDonald eine Rolle. Und vor allem aber der, ich sage jetzt mal, charismatische Prediger Edward Irving, der zum Wegbereiter der katholisch-apostolischen Gemeinde wurde. Daraus haben sich dann verschiedene Gruppierungen noch entwickelt. Bekannt ist bei uns die neuapostolische Gruppe. Die katholisch-apostolischen waren das der Ursprung und eigentlich was sehr auch Beeindruckendes und die gibt es heute noch so in Restbeständen. Das ist eine Sache, zu der man durchaus Ja sagen kann. Der hatte diese Gedanken vermutlich zuerst und scharfe Beobachter sagen, bestimmte Weissagungen kommen erst, nachdem die Dinge überhaupt irgendwo anders thematisiert wurden. Auch interessant. Also der Irving wurde zum Wegbereiter der katholisch-apostolischen Gemeinde und zu dieser Versammlung kam auch ein John Nelson Darby, der 1800 bis 1882 lebte, der einen entgegengesetzten Weg einschlug, nämlich anticharismatisch. Und der wurde zur führenden Persönlichkeit der Brüderbewegung. Darbisten, sagte man früher sogar, bei uns als christliche Versammlung bekannt. Ja, also die Brüdergemeinden, die die Bibel sehr wörtlich nehmen und sehr eng sich an der Bibel orientieren. Und über Darby erreichte diese Lehre einen Mann mit Namen Scofield. Und der brachte 1909 die Scofield-Bibel heraus. Ich habe vergessen mitzubringen, ich habe die zu Hause. Die hat so Kettenangaben und Erklärungen und so vieles. Die wurde zum Bestseller und durch diese Bibel, die es weltweit gibt, wurde diese Lehre der Entrückung vor allem verbreitet und wurde sie bekannt. Scofield legt Wert auf verschiedene Bündnisse Gottes, Noah, ein alter Bund und neuer Bund und noch ein paar mehr, also 7 insgesamt. Und da teilt er alles in verschiedene Heilszeiten oder göttliche Haushaltungen ein. Man nennt das Dispensationalismus. Dispensen sind so Haushaltungen, so Zeitabschnitte, in denen was Bestimmtes passiert. Und dort wird gelehrt, 7 verschiedene Haushaltungen oder Zeitalter lösen sich ab. Also Zeitalter der Unschuld vor dem Sündenfall und dann nur so Geschichten bis ins Neue Testament. Und da wird zum Beispiel gesagt, das Zeitalter Israels endete mit der Steinigung des Stephanus. Dort haben die den ersten Christen massakriert und da hat Israel das abgelehnte Waffen beiseite gestellt. Es folgte also das Zeitalter der Gemeinde, das haben wir jetzt noch. Aber damit der Faden mit Israel wieder aufgenommen werden kann auf der Erde, muss die Gemeinde vorher entrückt werden, damit dann Gott mit Israel noch zum Ziel kommt, weil es können nicht 2 Zeitalter gleichzeitig stattfinden. Das geht nicht, es geht immer nacheinander, genau nach Fahrplan. Keine Bibelstelle kann für 2 oder mehr Haushaltungen gelten, sondern jede Bibelstelle wird zugeordnet zu einem dieser 7 Zeitalter, wo die gilt. Deshalb muss, wie gesagt, die Gemeinde entrückt sein, wechseln, bevor es mit Israel weitergehen kann. Darby lehrte zum Beispiel auch, vielleicht ist das manchen ausgefallen, dass in der christlichen Versammlungsvater unser nicht gebetet wird. Und nicht nur, weil die Kirchen das so missbrauchen und ständig runterleiern, sondern er sagte, Darby, das Vater unser kann gar nicht von Christen gebetet werden, weil Jesus hatte, als er das gelehrt hat, sein Werk noch gar nicht vollendet. Das ist noch gar nicht unsere Zeit. Und zweitens, diese Bitte und Hoffnung, dein Reich komme, die betrifft nur Israel, nicht die Christen. Also es kann gar nicht das Gebet der Christen sein. Wer jetzt vielleicht sagt, das ist aber sehr schematisch und ist der Bibel nicht unbedingt angemessen, dass man jeden Vers in eine von 7 Schubladen steckt, der hat vermutlich recht. So beeindruckend das ist, wenn man so ein System hat, ja, was heute noch ganz viel im evangelikalen Raum beim Pietisten so verbreitet ist. Die Frage ist jetzt, was kann das bedeuten, dass diese Lehre erst so spät entstanden ist und vorher gar nicht bekannt war? Und da gibt es 2 mögliche Antworten. Die erste Antwort wäre die Antwort der orthodoxen Theologie, die sagt schlicht, es gibt nichts Neues in der Theologie außer Falsches. So, weil alles klar ist von der Bibel her und es gibt nichts Neues außer Falsches. Das heißt, die Rede von der Entrückung ist das Ergebnis von Irrlehre und Falschprophetie. Und so haben das auch schon um 1830 nicht wenige gesehen und eingeordnet. Die zweite Möglichkeit ist, man kann nicht ausschließen, dass bestimmte Dinge uns von Gott erst dann aufgeschlossen werden, wenn es aktuell wird. Vorher muss man es ja noch gar nicht wissen. Die Prophetie schaut ja, wie so, wenn wir ins Gebirge gehen, wir sind gerne im Gebirge im Urlaub, da siehst du so ganz weit so die verschiedenen Berge. Die Einzelheiten siehst du von Weitem noch gar nicht. Und wenn du aber näher kommst, dann siehst du, wie viele Berge das sind und was noch für Täler dazwischen sind. Und dann wird es erst klar. Und so gibt es auch die Sicht, und die hat was für sich, dass Gott erst die Dinge dann wirklich aufschließt, wenn wir dann nah genug dran sind, dass wir es wissen müssen. Und Jesus hat ja gesagt, Gottes Geist wird euch das Zukünftige offenbaren. Und das muss sich nicht nur auf die Offenbarung des Johannes im letzten Buch beziehen, sondern das kann ja auch weiter gelten. Ja? So. Also das sind zwei Möglichkeiten. Jeder kann sich jetzt für eine entscheiden. Egal, welche Erklärung man jetzt bevorzugt oder welche Schlussfolgerung man zieht, klar ist für mich, dass Klarheit nur aus der Bibel kommen kann. Woher denn sonst? Also an ihr allein haben wir alles, was zumindest was das Heil angeht, zu prüfen. Also suchen wir nach Hinweisen auf die Entrückung in der Bibel. Das ist schon mal ein dritter Punkt. Es wären bloß noch 25. Also dritter Punkt, biblische Hinweise auf eine Entrückung. Zunächst kennt die Bibel drei Entrückungen oder Himmelfahrten. Das werden die meisten vielleicht wissen. Die erste war schon ziemlich zeitig, die betraf den Henoch. 1. Mose 5, noch im Hebräer 11 wird darauf Bezug genommen. Er wandelte mit Gott und dann er war nicht mehr. Gott hat ihn weggenommen. Die zweite war die von Elia, der nicht gestorben ist, sondern im feurigen Wagen entrückt wurde zum Himmel. Und die dritte, die von Jesus Christus, Lukas 24, Apostelgeschichte 1. Aber wie ist das jetzt nur mit der Entrückung der Christen oder der Gemeinden oder Israels? Dann kann man erstmal wörtlich nach dem Wort Entrückung in der Bibel suchen. Und stellt fest, das Wort Entrücken gibt es dort nicht. Aber das Verb Entrücken. Das Verb sagt mir, mach bitte kein Ding, kein Dogma draus. Es geht um etwas, was geschieht. Das ist sehr viel dynamischer, als dass du das jetzt festlegen kannst. Dieses Verb heißt harpazo und bedeutet raffen, hastig packen, rasch ergreifen, sich rasch aneignen, an sich reißen, rauben, hinwegreißen, entführen, entrücken, wegnehmen. Die Sprachwurzel ist raffen, packen. Also steckt dahinter, die Christen werden auf einmal, Gott nimmt die weg, rafft die von der Erde weg. Ja? Rauben eigentlich, raubt sie. Das Wort kommt 14 Mal im griechischen Neuen Testament vor, oft mit der Bedeutung an sich reißen, ergreifen, rauben, wegreißen. Die Bibelstellen lasse ich jetzt weg, zum Beispiel die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich, so eine mysteriöse Stelle, da kommt es vor. 5-mal finden wir dieses Verb mit der Bedeutung entrücken. Und damit wird, ich zitiere jetzt, ein unwiderstehliches Eingreifen Gottes bezeichnet, mit dem er Menschen an einen anderen Ort versetzt. Die erste Entrückung haben wir in Apostelgeschichte 8, 39. Kämmerer und Philippus, als sie aus dem Wasser ausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Kommt es erstmal in diesem Sinne vor, Gott nimmt den weg, plötzlich verschwunden. Zwei weitere Stellen schreibt Paulus von sich im 2. Korinther 12, also sehr verschlüsselt von sich, aber berichtet, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob er im Leib war, weiß ich gar nicht, oder außerhalb des Leibes, ich weiß auch nicht, Gott weiß es, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und dann Vers 4 nochmal, der ins Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch sagen kann. Also Paulus war wie in den Himmel hineinversetzt, prophetisch, und er weiß gar nicht, war ich mit Körper dort oder ist der Körper auf der Erde geblieben. Ich war jedenfalls mit vollem Bewusstsein nur dort, entrückt. So, da haben wir schon drei Stellen weg, die also unser Thema jetzt so nicht treffen. Die vierte Stelle ist die wirklich von Belang ist und die auch sehr klar ist. Und die finden wir in 1. Thessalonicher 4. Und wer mag, kann das mal mit aufschlagen. Ich lese es von hier von, aber ihr könnt bitte schauen, ob ich richtig lese und ob das auch stimmt, was ich euch so erzähle. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 15, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 15, die T-Briefe. Da sagt Paulus: Das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Eine relativ bekannte Stelle, auch wichtig. Der Zusammenhang, offensichtlich wurde nach dem Schicksal der Verstorbenen in der Gemeinde gefragt. Die haben ja nun die Wiederkunft von Jesus verpasst. Was ist denn jetzt mit denen? Haben die auch das Heil verpasst? Antwort: Nein. Paulus sagt, noch am Leben sein hat keinen Vorteil und schon entschlafen sein keinen Nachteil. Sondern es wird dann gleichzeitig, die Toten werden auferstehen und wir werden entrückt und gemeinsam zu Jesus kommen. Klar ist hier und auch an anderen Stellen, oder ich sage an allen anderen Stellen, es gibt nur eine Wiederkunft von Jesus, also die Wiederkunft von Jesus. Und die betrifft die schon Verstorbenen und die noch lebenden Gläubigen. Beide gemeinsam. Und dieses Ereignis wird für alle offensichtlich und unüberhörbar sein. Ist von der Stimme des Erzengels, Posaune Gottes, die Rede, das ist öffentlich. Ja, das kann man nicht überhören und übersehen. Zu 1. Thessalonicher 4 gehören sachlich die Verse 51 bis 53 aus 1. Korinther 15. Die sagen mit anderen Worten genau dasselbe, auch wenn das Wort entrückt nicht vorkommt. Paulus sagt dort: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, haben wir die Posaune wieder. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Also 1. Korinther 15 spricht davon, wenn Jesus kommt, werden wir verwandelt werden. 1. Thessalonicher 4 sagt, entrückt werden. Aber es ist dasselbe Ereignis. Ja? Dazu gehört noch 2. Korinther 5, 4, dort sagt Paulus, solange wir in dieser Hütte sind oder wörtlich in dieser irdischen Zeltbehausung, damit bezeichnet er seinen vergänglichen Körper, das ist ein irdisches Zelt, das ist noch nicht das Eigentliche, wir sind noch vorübergehend hier. Solange wir in dieser Zeltbehausung sind im Körper, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet werden wollen, also sterben, sondern gleich überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das heißt, eigentlich wollen wir alle nicht sterben, wir wollen uns das gerne ersparen, den Leib erst ausziehen müssen, sondern wir wollen gleich überkleidet werden, dass der alte Leib sofort in den neuen Leib verwandelt wird, ohne den Tod gleich überwunden oder er sagt verschlungen. Und das geschieht, wenn wir die Wiederkunft von Jesus live erleben und ihm entgegengerückt werden. Das ist also alles dasselbe. 1. Thessalonicher 4 entrückt, Korinther 15 verwandelt und hier gleich überkleidet werden und nicht erst sterben müssen. Und jetzt gibt es noch eine weitere Stelle, die 5., wo ebenfalls wirklich ein Entrücktwerden vorkommt. Allerdings wird diese Stelle nun sehr unterschiedlich ausgelegt und verstanden. Und das ist Offenbarung 12. Letzte Buch der Bibel, Kapitel 12. Da lesen wir, dass Johannes in seiner Vision ein gewaltiges Zeichen am Himmel sieht. Eine Frau, umkleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen, um ihren Kopf einen Kranz mit 12 Sternen. Manche kennen dieses Bild aus katholischen Kirchen. Oder die 12 Sterne der Europafahne, das kommt dort her übrigens. Diese Frau ist schwanger und in Wehen, und dann heißt es, oder erst noch dazu ein anderes Zeichen, ein Drache, der das Kind, was geboren werden soll, fressen will. Und dann lesen wir, die eben genannte Frau gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute oder eisernem Zepter. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Was wird hier beschrieben? Die nächstliegende, auch eine sehr alte Deutung ist, hier wird Maria beschrieben, die Jesus zur Welt bringt. Und Jesus ist der, der gemäß Psalm 2, Vers 9 die Völker mit eisernem Zepter regieren wird, der Messias. Der Teufel wollte Jesus von Anfang an umbringen, beim Kindermord angefangen bis zum Kreuz. Aber Gott hat ihn lebendig wieder in den Himmel geholt. Das ist erstmal war so, ja? Mir selber leuchtet diese Auslegung nicht ein, weil ich frage, welchen Sinn soll es in der Offenbarung, wo es nach meinem Verständnis im Wesentlichen um die Zukunft geht, welchen Sinn soll da dieser Rückblick auf die Geburt und die Himmelfahrt von Jesus haben? Zweitens lese ich, dass Johannes zwei Zeichen sieht. Das heißt, Zeichen stehen für etwas, sie sind nicht das, worum es geht. Ja? Sowohl die Frau als auch der Drache stehen für etwas. Beim Drachen ist es deutlich, da ist kein Saurier gemeint oder irgend sowas oder ein Fabeltier, sondern das ist ein Bild für Satan, das wird erklärt. Das ist der Satan, der Drache und dann die Völker wieder alles und so weiter. Genauso ist die Frau auch ein Zeichen für etwas. Man kann also nicht Maria als Mensch gewesen sein, denn dann wäre es direkt und nicht ein Zeichen nur. In der Bibel stehen Frauen für religiöse Größen, ganz allgemein. Und speziell ist die Frau ein Zentralbild für Israel, schon bei Hosea und so weiter. Ganz viel, dass Gott Israel als seine Frau sieht oder als seine Braut. Dann kann man fragen, was bringt Israel hervor, die Frau? Einmal den Messias vielleicht, dann sind wir wieder bei dem vorhin. Es wäre wieder Rückschau. Was soll das in der Offenbarung? Oder bringt die Frau eine Erstlingsschar aus Israel hervor, etwa die 144.000 aus Offenbarung 7, die besonders versiegelt sind? Sind die vielleicht gemeint? Oder ist diese Frau religiöse Größe ein Bild für die Gemeinde? Und die Gemeinde gebiert so eine Erstlingsschar heraus, eine erwählte Schar, die wird entrückt, um mit Gott zu regieren. Denn die Verheißung, die Völker mit einem eisernen Zepter zu regieren, ist nicht nur dem Messias gegeben, vom Psalm 2 her, sondern die lesen wir auch in Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Dort ist sie der Gemeinde gegeben, der überwindet, der wird die Völker weiten mit eisernem Stab, Thyatira. Dort ist die Verheißung. Also auch die Gemeinde hat dieselbe Verheißung wie der Messias. Wenn das diese Deutung stimmt, dann lesen wir weiter im Kapitel 12, ich kann es nicht ganz auslegen, aber ihr merkt es. Ein weiterer Teil würde von der Verfolgung geschützt und versorgt an einem Ort der Geborgenheit. Da heißt, die Schlange wirft Wasser hinterher und das wird in der Wüste geborgen und das Wasser versickert dort und es passiert nichts. Und ein dritter Teil steht auch da, wird von Satan bekriegt und verfolgt, Vers 17. Wenn diese Auslegung stimmt, dann wird hier gezeigt, wie Gott mit unterschiedlichen Abteilungen der Gemeinde, die ja Gottes geistlicher Tempel auf der Erde ist, so lesen wir das öfter, wie Gott mit diesen unterschiedlichen Teilen des Tempels oder Teilen der Gemeinde zum Ziel kommt und wann. Dann gäbe es den Teil der Gemeinde, der sozusagen ins Allerheiligste gehört, der im geistlichen Stand des Allerheiligsten ist, das wird erdrückt, um dann mit Jesus im messianischen Friedensreich zu regieren und die Völker zu weiten mit dem eisernen Stab und so. Das Heiligtum, die also aus der Offenbarung, der Verborgenheit mit Gott leben, die würden von Gott verborgen und geschützt. Und der Vorhof, wo die meisten sind, der wird zertreten, haben wir auch in der Offenbarung, das heißt verfolgt, und der kommt durchs Martyrium zum Ziel. Demnach gäbe es tatsächlich eine Entrückung, die auch vor der großen Trübsal stattfindet, also vor der großen Verfolgung, die Satan, ich sag mal, in dem letzten Wutanfall über diese Erde ergehen lässt. Die Frage ist jetzt, ob diese Auslegung von der Offenbarung 12 die ist, die mir am meisten einleuchtet, aber die Frage ist trotzdem, ob sie stimmt. Und das muss bei Aussagen, die die Zukunft betreffen, meiner Ansicht nach offen bleiben. Wir werden es dann sehen, aber so ganz sicher kann man sich dort nicht sein. Wir sehen erst im Rückblick oft, wie sich Prophetien tatsächlich erfüllt haben. Und so wäre die nächste Frage, das waren jetzt die direkten Stellen, wo das Wort Entrücken vorkommt. Einmal ganz eindeutig, 1. Thessalonicher 4, diese Entrücklung ist absolut biblisch und wird kommen, fällt aber zusammen mit der Auferstehung und wenn Jesus wiederkommt. Dann die Offenbarung 12, die das nahelegt. Gibt es weitere Bibelstellen, die so etwas vielleicht sagen könnten? Das ist wichtig, weil ein Grundsatz lautet, die Schrift legt sich nur durch die Schrift aus. Das heißt, egal welcher Lehre wir folgen oder was wir glauben, das muss immer auf mehreren Bibelstellen beruhen. Also es muss sich mehrfach in der Bibel bestätigt finden. Keine christliche Lehre darf sich auf nur eine, vielleicht eine rätselhafte Bibelstelle beziehen. Da kann ich alles begründen, wenn ich so anfange. So entstehen Sekten, das geht nicht. Also ich muss es umfangreich biblisch dokumentiert haben, wenigstens zwei, drei Stellen. 1. Thessalonicher 4, die sehr klar ist, spricht gegen eine Entrückung, die vor der eigentlich sichtbaren Wiederkunft von Jesus stattfindet, sondern das ist ein Ereignis dort. Offenbarung 12 dagegen könnte für so eine Entrückung vor der eigentlichen Wiederkunft von Jesus sprechen. Also weitere Bibelstellen. Ich habe mir, wenn ich meine Bibel durchgelesen habe, immer mit so einem Pfeil nach oben, rot und dann gelb umrandet, so einen Pfeil gemacht, wo ich sage, da könnte was von der Entrückung angedeutet sein. Ja? Habe ich mir markiert und lese jetzt mal alle Bibelstellen, wo ich so einen Pfeil dort habe, wo ich sage, da könnte was dahinter stehen. Das erste ist Matthäus 24, 30 bis 31, ähnlich Markus 13. Da steht, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, uns werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, haben wir die wieder, die Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln. Da steht Episynaxosyn, das heißt ganz wörtlich hinauf versammeln, hinauf zusammenführen. Von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Also dort steht, die Auserwählten werden hinauf versammelt. Und das wird ein Ereignis sein, das alle Menschen mitkriegen werden. Das ist eindeutig. Weiter Matthäus 24, entsprechend Lukas 17. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Das ist zu beachten bei allen Prophetien, die wir heute hören, wo man sagt, dann und dann ist es, das Kommen von Jesus oder die Entrückung voraussagen. Ein Bibellehrer, den ich sehr, sehr schätze, David Pawson, sagte mal, wer so eine Prophetie über die Zukunft macht, also wann Jesus wiederkommt und so, der sollte den Zeitpunkt so spät legen, dass er voraussichtlich tot ist, damit er die Blamage nicht erlebt. Ja? Also Tag und Stunde weiß niemand, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah an die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und Lukas 17 ergänzt, ebenso wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, verkauften, pflanzten, bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Was heißt das jetzt? Auf diese Weise wird es auch gehen, wenn Jesus wiederkommt. Der Skopos ist zunächst das Überraschungsmoment. Eindeutig, ja? Die meisten waren völlig ahnungslos, dass das Gericht kommt und sind voll reingerasselt. Und Jesus sagt, das wird sich wiederholen. Es gibt aber vielleicht noch einen anderen Punkt nebenbei. Wir lesen bei beiden, bei Noah wie bei Sodom und Gomorra, das Gericht kam nicht, bevor Noah und auch Lot mit Familie herausgenommen wurden. Ja? Und wenn man das jetzt als Vorbild sieht, so wird es wieder sein. Also wenn diese beiden Gerichte ein Muster waren, dass die Auserwählten vorneweg gerettet worden, das Gericht nicht erlebt haben, dann kann man daraus schließen, Gottes Zornesgericht über die Erde kommt erst, nachdem seine Auserwählten in Sicherheit sind, also schon gerettet sind und zum Beispiel entrückt wurden. Ja, das wäre eine logische Ableitung. Wir kommen zur Fortsetzung dieser Verse. Ich lese jetzt aus Lukas 17. Jesus sagt, in jeder Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere preisgegeben. Oder das Preisgegeben kann man auch übersetzen, außer Acht gelassen, beiseite gelassen, nicht mitgenommen, zurückgelassen werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben, zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben, zurückgelassen werden. Das klingt nach Entrückung. Ein Teil wird angenommen, mitgenommen, ein anderer Teil bleibt zurück auf der Erde oder wird zurückgelassen. Allerdings steht dort nicht, dass es ein besonderes Ereignis vor der Wiederkunft von Jesu wäre, sondern ist, wenn der Mensch zum kommt, ein Ereignis. Jetzt zu Lukas 21, ab Vers 25 kann man mitlesen. Bitte achtet mal auf die Betonungen. Ich versuche jetzt bestimmte Worte sehr stark zu betonen. Lukas 21, ab Vers 25. Jesus sagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonnen, Mond und Sternen, und auf Erden wird wen? Den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also, den Völkern wird bange sein, sie die anderen werden verzagen, die anderen Menschen werden vergehen, sie werden den Menschensohn kommen sehen. Für die Jünger, für euch, sagt Jesus, gilt was anderes, nämlich richtet euch auf, Kopf hoch, eure Erlösung naht. Daraus könnte man schließen, die Jünger werden vorher entrückt oder erlöst, sie werden diese endzeitlichen Katastrophen, wo die anderen Angst und Bange schieben, nicht erleben. Eine Möglichkeit, oder es bedeutet schlicht, dass Jesus sagt, Leute, schaut mal nicht nur auf das, was schwierig wird, auf die Geburtswehen, sondern schaut mal auf das Kind, was geboren wird und freut euch und macht keine Panik, sondern Vorfreude ist angesagt, weil was Neues geboren wird. Man könnte es auch so ganz schlicht einfach verstehen. Ja? Aber wenn wir weiterlesen, wird es noch interessanter. Hütet euch aber, ich bin bei Vers 34, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen, ich könnte sagen noch wohnen. Wacht und betet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen dem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Anweisung von Jesus, lebt so, dass ihr nicht plötzlich überrascht werden könnt. Denn der Tag kommt überraschend auf alle, die auf der ganzen Erde wohnen. Sind das vielleicht die, die eben nicht entrückt wurden, die zurückgelassen wurden? Wacht und betet alle Zeit. Wofür? Was ist das genaue Gebetsanliegen? Dass ihr stark werdet. Wenn ich dieses Wort genau übersetze, heißt es, dass ihr die anderen an Kraft übertrefft, dass ihr sie besiegt, überwältigt, dass ihr imstande seid, durchzudringen und die Oberhand zu gewinnen, um zu entfliehen. Da steht eigentlich heraus zu entfliehen. Das hat eine Fußsilbe noch. Um heraus zu entfliehen und zu stehen vor dem Menschensohn. Das kann man tatsächlich so verstehen. Wacht und betet, dass ihr bei der Entrückung dabei sein könnt. Dass ihr schon bei Jesus seid, schon vor dem Menschensohn steht, wenn diese Gerichte auf die Erde niederprasseln. So, das könnte oder klingt nach Entrückung vor der Trübsal tatsächlich, ja, wenn man das so auffasst. Oder ganz schlicht, manche schließen aus Römer 5, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Gerettet werden vor dem Zorn, ist das das Endgericht vor dem Thron Gottes? Oder sind es diese Gerichte, die über die Erde gehen, wo die Offenbarung sagt, da waren die Zornesschalen ausgegossen und da vollendet sich der Zorn Gottes auf der Erde, dass sie davor gerettet werden? Und wie viel mehr werden wir vor dem kommenden Zorn gerettet werden? Wie ist das zu verstehen? Endgericht oder die Gerichte, die vorher über die Erde gehen? Man kann es beides sehen. Philipper 3. Das ist eine Stelle, die nur auffällt, wenn man den Urtext anschaut. Jedenfalls haben sie die deutschen Übersetzungen leider nicht. Das sind eigentlich bekannte Verse. Paulus schreibt, ich möchte Christus gewinnen, in ihm gefunden werden, in seiner Gerechtigkeit. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Jetzt Vers 11. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. So lesen wir es bei Luther. Das Wort Auferstehung, Anastasis, hat im Urtext aber noch eine weitere Vorsilbe, Ex-Anastasis. Und dieses Wort kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament überhaupt vor. Und wenn man diese Vorsilbe ernst nimmt, Ex, wie ist, was das heißt, raus, ne? Dann müsste es heißen Herausauferstehung. Also eine Art Auswahlauferstehung, die nicht alle betrifft. Herausauferstehung. Und außerdem ist sich Paulus viel unsicherer, als Luther das wiedergibt. Er sagt nicht, damit ich hingelange zur Auferstehung oder eigentlich Herausauferstehung aus den Toten, sondern er schreibt, ob ich etwa irgendwie, ob ich vielleicht hingelange, hinkomme zur Herausauferstehung der aus den Toten, so ganz wörtlich. Ob ich etwa irgendwie, ob ich vielleicht hingelange, hinkomme zur Herausauferstehung der aus den Toten. Das heißt, dort war sich Paulus alles andere als sicher, ob er dabei ist. Über die allgemeine Auferstehung und das Leben bei Christus nach dem Tod war sich Paulus absolut gewiss. Im Philipperbrief haben wir das, er schrieb, Sterben ist mein Gewinn, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Es wäre viel besser, als hier noch weiter rumzukrebsen. Wir haben schon Bürgerrecht im Himmel und erwarten standhaft bis ans Ende den Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren niedrigen, geringen Leib verwandeln wird, dass er seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet wird. Das stand überhaupt nicht in Frage. Die ganzen Paulusbriefe, dass Paulus ins ewige Leben geht, dass er bei Jesus sein wird, wenn er stirbt, das war außer Frage. War ganz gewiss. Gewisser ging gar nicht. Wir wissen, dass Gott das tun wird, kann er schreiben. Aber hier, ob er bei dieser Herausauferstehung, bei dieser Auswahlauferstehung dabei ist, das wusste er nicht. Wenn ich das ernst nehme, dann muss es sich hier bei diesem Ereignis um was anderes handeln. Man könnte diese Stelle zeigen, es gibt so etwas wie eine Auswahlauferstehung oder eine erste Auferstehung, die nach den anderen Schriftstellen, wenn ich das zusammenschaue, mit der Entrückung zusammenfallen muss, derer, die noch leben in der Zeit. Und diese Auswahl, Auferstehung oder Entrückung der Lebenden betrifft nicht alle Gläubigen, denn es geht ja auch nicht um das Heil, das ist ja nicht das Thema, sondern es geht um eine, ich sage es mal ein bisschen salopp, Regierungsstelle im kommenden Reich Gottes. Es wird im Himmel Unterschiede geben, das ist völlig klar. Ich habe ja vor langer Zeit mal das Thema Himmel gehalten. Nicht alle haben dort den gleichen Platz und Rang. Und es gibt eine Schar, die dort Regierungsaufgaben übernimmt und andere, die regiert werden. Wird es allen super gut gehen? Das ist nicht die Frage jetzt, sind alle gerettet, aber es wird Unterschiede geben. Das ist biblisch völlig klar. Also dieses Philipper 3, ob ich irgendwie hingelange, Paulus hätte nie diesen Aufkleber auf die Pferdekutsche gemacht, Achtung bei der Entrückung wird die Kutsche führerlos. Ja? Hätte er nicht gemacht. Entweder sind wir heute alle weiter als Paulus oder wir haben was nicht begriffen. Wir hatten schon 1. Thessalonicher 4 besprochen, nochmal 1. Thessalonicher 5. Und jetzt bitte auch nochmal auf die Betonungen achten, wer da angesprochen wird, was von wem gesagt wird. Wir haben ja wieder Aussagen, die betreffen die anderen, die Ungläubigen, und es gibt Aussagen, die die Gläubigen betreffen. Das ist ganz ähnlich wie in Lukas 21. Es ist wie eine Parallele. Paulus schreibt, von den Zeiten aber und Stunden, Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen, nicht entfliehen, nicht daraus entfliehen. Dasselbe Wort wie in Lukas 21, betet, dass ihr imstande seid, zu entfliehen aus dem Allen. Ja, dasselbe Wort. Sie werden nicht entfliehen, steht da. Ihr aber, die Gläubigen, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, eigentlich die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir denken wieder an Lukas 21, berauscht euch nicht und so weiter, dass ihr das nicht verpennt. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit des Heils zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. So tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Es ist wichtig, bei der Bibel mal zu achten, was ist eigentlich wem gesagt. Das Überraschende dieses Tages des Herrn, das Verderben, die Nacht, die Finsternis, das Dahindämmern, das Schlafen, das Trunkensein sowie der Zorn Gottes betrifft die anderen, die übrigen, die nicht entfliehen werden. Im Unterschied zu denen, sage ich jetzt mal, die Anweisung von Lukas 21, 36 beherzigen und imstande sind zu entfliehen. Beide mal das Wort entfliehen. Nicht entfliehen, entfliehen. Und so könnte also auch 1. Thessalonicher 5 eine Entrückung der Gläubigen andeuten. Dann haben wir noch 2. Thessalonicher 2. Was aber das Kommen unseres Herrn Christus angeht, seine Parousie wörtlich und unsere Versammlung, da steht wieder unsere Hinaufversammlung zu ihm. Episynagoge, so bitten wir euch und so weiter. Da haben wir wieder dieses Wort Hinaufversammlung, was wir als Verb hatten, die Engel werden hinaufversammeln oder Jesus. Also lehrt Jesus da oder Paulus da etwas auf wie so eine Entrückung, Hinaufversammlung, ist es das? Und wann ist es die allgemeine, wenn Jesus wiederkommt oder eine besondere? Ich lasse es mal offen. Jetzt haben wir dieses Wort Hinaufversammlung noch an einer interessanten Stelle, die meistens völlig anders ausgelegt wird, das ist Hebräer 10. Hebräer 10, 23 bis 25. Ich lese mal ab Vers 23, um den Zusammenhang zu haben. Weil ich werde nicht müde zu sagen, die Bibel muss man immer im Zusammenhang sehen. In welchem Zusammenhang steht welcher Vers? Ich darf das nicht einfach rausnehmen. der Zusammenhang ist, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Hoffnungszukunft, ja? Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, auch Zukunft. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. So Luther 84. Luther 2017 ist schon etwas genauer. Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung. Es steht nämlich in der Einzahl. Nicht Versammlungen, Gottesdienste, steht dort nicht. Steht Versammlung. Fast alle legen das aus als Mahnung, vergessen Gottesdienstbesuch nicht. Die Brüder, die kommen nicht mehr zum Gottesdienst, die Halunken. Nur zum Konfirmanden und dann und danach haben sie es dann aufgegeben. Ja? Nee. Wie passt das denn in den Zusammenhang unserer wörtlichen Übersetzung? Zusammenhang, nochmal, Bekenntnis der Hoffnung festhalten, unbeugsam, unerschütterlich, weil er treu und zuverlässig ist, der es verheißen hat, da geht es um die Zukunft, da geht es um die Wiederkunft von Jesus. Lasst uns aufeinander Acht haben und zur Liebe und guten Werken anspornen, weil die im Gericht natürlich belohnt werden. Also es lohnt sich, Jesus kommt wieder, Leute. Lebt so, dass ihr dann dort belohnt werdet, dass ihr dort vor Jesus bestehen könnt. Und lasst uns nicht im Stich lassen oder vernachlässigt nicht, bleibt nicht zurück, versäumt nicht, verpasst nicht, bleibt nicht davon weg. Wovon? Von eurer Hinaufversammlung. Von eurer Hinaufversammlung, so ganz wörtlich, wie es Sitte, Brauch, Gewohnheit, Ethos, steht da im Griechischen, bei einigen ist. Das heißt doch wohl, einige haben diese Hinaufversammlung völlig aus dem Blick verloren. Die gar nicht mehr auf dem Radar gehabt, dass das kommt, dass sie dorthin sollen, dass das auf sie wartet. Dazu passt perfekt die Begründung, dass umso mehr als ihr seht, dass der Tag naht. Na, welcher Tag denn? Der Tag der Wiederkunft, was denn sonst? Das ist eindeutig. Also, ihr verpasst die Versammlung und ihr merkt doch, dass der Tag kommt, Jesus kommt. Oder doch der Entrückung? Hinaufversammlung? Also, der Wortgebrauch, Hinaufversammlung, Einzahl, nicht Gottesdienste. Das ist falsche Übersetzung. Ich bin da ein bisschen sauer über die Übersetzer, die das nicht mehr hingucken, was da steht, weil sie verstehen Gottesdienst besuchen, da übersetzen die das so lässig, gucken gar nicht hin, was da steht. Episynagoge und auch Zusammenhang, da wird, denke ich, nicht der Gottesdienstbesuch, der vergessen wird, kritisiert, sondern in der Vernachlässigung der bevorstehenden Wiederkunft von Jesus, eindeutig. Und eventuell der Entrückung zu ihm. Und das führte zu einer allgemeinen Lauheit und Trägheit. Die haben es gehen lassen, die sind müde geworden, die haben Kinder, ne, eingeschlafen. So. Das war die Situation der Hebräer. So, jetzt kommt noch die letzte Stelle im Wesentlichen. Offenbarung 3, Vers 10. Da verspricht Jesus der Überwintergemeinde von Philadelphia, und das sehen viele als eine Prophetie auf die Untergrundgemeinde in der Endzeit, die Jesus treu geblieben ist. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor, da steht Eck heraus, werde dich bewahren aus heraus der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, wörtlich über die ganze bewohnte Erde, noch wörtlicher über die ganze Ökumene, interessant. Die Versuchung, die über die ganze Ökumene kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Das könnte man so verstehen, dass die Überwintergemeinde von Philadelphia entrückt wird und schon bei Jesus ist und dadurch bewahrt wird vor dieser Stunde der Versuchung, die durch den Antichristen kommt. Sie wird also die Versuchung nicht mehr erleben, die der Antichrist über die gesamte Ökumene, die gesamte bewohnte Erde bringt, heißt Ökumene, Oikos ist Haus und Ökumene ist die bewohnte Erde. Und alle die, ergänze dann noch, auf Erden wohnen, jetzt doppelt betont, die auf Ökumene und auf Erden wohnen. Die betrifft die Stunde der Versuchung, euch nicht, weil er euch vor oder aus heraus der Stunde bewahren wird. Das kann man deuten, als ihr werdet entrückt sein. Mir sagen die Fachleute, die besser Griechisch können als ich, Der hebräisch-semitische Hintergrund von Johannes verbietet die Übersetzung von Eck mit aus heraus, sondern es muss einfach heißen, vor der Stunde der Versuchung bewahren. Also ihr werdet die Versuchung bestehen. Und das wird deutlich am selben Wort gebraucht, wirklich tatsächlich selbe Wort gebraucht, Johannes 17, 15, dort betet Jesus für seine Jünger. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus Eck, aus heraus der Welt nimmst, also entrückst, sondern sie bewahrst vor, da steht ebenfalls Eck, aus heraus dem Bösen. Und da merken wir, nicht aus der Welt, aber vor dem Bösen, wo sie in der Welt sind. Das spricht wieder gegen die Entrückung auch vom Wortgebrauch her. Auch dann, wenn ich dieselben Wortgebrauch auf Offenbarung 3 anwende, dann passt meine Theorie dort nicht. Ja? Sagen die, die richtig Griechisch können. Das sind jetzt alle Bibelstellen, die ich mir immer so angekreuzt habe, oder Fall, wo ich sage, da könnte was zur Entrückung stehen. Oder ich verstehe es so. Jetzt komme ich schon zum Fazit, der vierte von 25 Punkten. Nee, nicht. Also zunächst, es ist nicht verrückt, an eine Entrückung zu glauben oder nach ihr zu fragen. Es ist nicht verrückt. Aber man wäre vom biblischen Textbestand und von aller biblischen Nüchternheit abgerückt, wenn man sich persönlich darauf verlässt, entrückt und aller Heiden enthoben zu werden. Was alle Gläubigen betrifft, biblisch klar und eindeutig ist, es wird eine Entrückung der lebenden Gläubigen geben und sie findet im Zusammenhang mit der Auferstehung der gläubig Verstorbenen statt. Und der Zeitpunkt ist die Wiederkunft von Jesus. Die wird für alle weltweit sichtbar sein. Alle schon Verstorbenen wie noch lebenden Glaubenden bekommen in diesem Moment ihren Auferstehungsleib. Die einen durch Auferstehung, die anderen durch Entrückung. Ja? Das ist ein Ereignis. Eine Wiederkunft von Jesus, die so partiell oder geheim ist, dass man sie verpassen könnte, findet sich im Neuen Testament nicht. Im Gegenteil, Jesus warnt ja vor solchen Ankündigungen oder er warnt davor, auf solche Meldungen hereinzufallen. Kommt doch noch Bibelstellen. Wenn jemand zu euch sagt, sehe, hier ist der Christus oder da, sollt ihr es nicht glauben. Werden falsche Christusse, falsche Propheten auferstehen, sogar große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht raus, siehe, er ist drin im Haus, glaubt es nicht, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Also, die Wiederkunft von Jesus wird so offensichtlich sein wie ein Blitz, den man im gesamten Himmel sieht, zumindest wenn es finster ist. Und der letzte Vers, über den ich länger gerätselt habe als Ornithologe, sagt wahrscheinlich ganz schlicht und ergreifend, wenn man schon das Aas, was da unten im Gelände irgendwo liegt, nicht sieht, die Geier, die drüber kreisen, die sieht man alle, die sehen alle, von ganz weit. Weil so ist es dann. Die sind oben im Himmel und die kreisen über dem Aas. Da kriegt jeder mit, dort unten muss das Aas liegen. Also es wird, heißt das mit anderen Worten, offensichtlich sein für alle. Dasselbe sagt nochmal Paulus, was das Kommen unseres Herrn angeht und unsere Versammlung, Hinaufversammlung, Episynagoge wieder, ne? Hinaufversammlung. Bitten wir euch, dass ihr euch nicht so schnell wanken, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung oder Prophetie, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Demnach wird vor der Entrückung auf jeden Fall der Antichrist hervortreten, wie Paulus das schreibt. Und er warnt vor solchen Prophetien, die 23. und 24. September nennen. So, das war jetzt, was alle Gläubigen betrifft. Jetzt, was möglicherweise einen Teil der Gläubigen betrifft. Neben dieser Entrückung, die mit der Auferstehung der Toten zusammenfällt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es Hinweise in der Bibel, die vielleicht noch eine andere Entrückung andeuten. Das, was bei Henoch und Elia geschehen ist, könnte auch Christen betreffen, dass sie den Tod nicht schmecken, sondern vorzeitig entrückt werden. Allerdings müsste deren Leben mit und vor Gott logischerweise dann wohl mit dem von Henoch und Elia vergleichbar sein. Neben allem bisherigen scheint klar zu sein, dass diese Entrückung, wenn dann, nur einen Teil der Gläubigen betrifft. Wenn die Gläubigen gemeinsam jetzt den geistlichen Tempel Gottes bilden, dann könnte es auch in diesem Tempel die geistlichen Bereiche des Allerheiligsten, des Heiligtums und des Vorhofs geben. Das heißt, einige Gläubige haben einen geistlichen Stand, der dem Allerheiligsten entspricht. Einige leben sozusagen dann im Heiligtum, aus dem verborgenen Leben mit Gott in Offenbarung und so, und die allermeisten offensichtlich im Vorhof. Möglicherweise kommt Gott mit diesen Bereichen auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten zum Ziel. Eine vorzeitige Entrückung betreffe dann den Bereich des Allerheiligsten. Der Zeitpunkt dieser Entrückung ist meines Erachtens ungewiss. Ebenfalls ungewiss ist, wer dort dabei ist. Nicht einmal Paulus wusste das von sich selbst. Und daraus schließe ich, dass auch wir es nicht wissen können. Allerdings können und sollten wir wie Paulus der Herausauferstehung und Entrückung nachjagen, sie zu ergreifen suchen, nachdem wir von Christus ergriffen wurden. Konsequenzen für uns alle jetzt: zunächst vorbereitet sein. Und ich sage, es ist bestimmt sehr viel weiser, sich darauf einzustellen und vorzubereiten, durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes einzugehen, wie es Paulus sagt, als auf eine Entrückung zu hoffen, die dann nicht eintritt. Also besser, wir machen unseren Glauben fest, vielleicht sogar KZ-fest, hat Theo Lehmann mal gesagt, vor noch gar nicht so langer Zeit. Also besser, wir machen unseren Glauben fest, statt dass wir verträumt erwarten, von einer Sänfte gen Himmel entrückt zu werden, bevor es schwierig wird. Dem könnte nämlich ein böses Erwachen und ein großer Absturz folgen. Also besser, sage ich immer noch, eine Überraschung durch Entrückung, wunderbar, als in Zeiten der Verfolgung vom Glauben abzurücken und abzufallen, weil man sich nicht vorbereitet hat und der Glaube zu schwach ist. Und außerdem sollten wir die Anweisungen von Matthäus 24 ernst nehmen, die offensichtlich nicht davon ausgehen, dass den Gläubigen Verführung oder Bedrängnis erspart werden. Jesus lehrte, wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet. Er sprach davon, dass man in die Berge fliehen muss, also ist man noch da, wer fliehen muss. Gott wird die Tage um der Auserwählten willen verkürzen. Dafür gäbe es keinen Grund, wenn die schon weg wären. Jesus warnt, sich nicht täuschen zu lassen, mehrfach. Das kann nur Leute betreffen, die auf der Erde sind und reinfallen können. Die Engel werden, so lesen wir es, nach der Bedrängnis jener Tage und nach diesen kosmischen Katastrophen kommen, um die Auserwählten hinauf zu versammeln. Das ist eindeutig. Dasselbe sagen die Apostel. Sie gehen davon aus, dass die Gläubigen die antichristliche Zeit erleben werden. Auch der erste Johannesbrief sagt das. Und schließlich kann man fragen, warum werden in der Offenbarung die Leiden der letzten Zeit und die Regierung des Antichristen so ausführlich geschildert, wenn die Gläubigen es gar nichts angeht? Warum wird das dann, werden wir darauf vorbereitet? Doch offensichtlich, weil wir betroffen sein werden. Und wir haben zumindest die große Schar in Offenbarung 7, die aus der Trübsal kommt, die waren also drinnen. Unzählige, kann man gar nicht zählen, wie viele da gerettet werden, aber sie kommen aus dieser Bedrängnis. Alle Gläubigen werden gewarnt, das Malzeichen des Tieres anzunehmen, des Antichristen. Und sie werden gesagt, berechnet die Zahl des Antichristen, dass er ihn erkennt. Das setzt voraus, dass sie sich unter der Herrschaft des Antichristen bewähren müssen, sonst brauche ich diese Anweisung nicht. Und dann lesen wir Offenbarung 13, dass der Antichrist tatsächlich Krieg mit den Heiligen, ich sage den wiedergeborenen Christen, führen und sie besiegen, überwinden wird. Der wird ihn niedermachen. Die sind also nicht entrückt. Sonst könnte das der Antichrist nicht. So. Keine Angst und Panik, sondern Ansporn und Hoffnung. Also blinde Alarme, wie wir sie zuletzt im September 2025 hatten, die hatte schon Jesus angekündigt und die gab es bereits zur Zeit des Paulus. Kursierten die schon. Wir sollen wachen und nüchtern sein, jederzeit bereit, ja. aber sollen uns nicht in Alarmstimmung oder Panik oder Angst versetzen lassen. Ja, Hoffnung ist was anderes als Angst und Panik schieben. Und die Person, von der ich den Link bekomme, die war in Angst geraten. Was wird jetzt mit mir und meiner Familie, wenn wir auseinandergerissen werden? Oder was ist da, was kommt da jetzt auf uns zu? Ja? Nee, die Bibel macht Hoffnung, das ist was anderes. Nicht Angst, sondern Ansporn. Es gibt tatsächlich nichts Lohnenderes, als mit Gott zu wandeln wie Henoch. Und so mit Gott verbunden zu sein wie Elia. Und zum Christsein gehört, auch der Heiligung nachzujagen, ja, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, jeder Einsatz für Christus, jeder Verzicht für Christus, jedes Leid, was ich um des Glaubens willen ertrage, jede Kreuzerfahrung mit und für Jesus Christus wird belohnt werden. Ob wir unseren Lohn bei Gott schon nach einer vorzeitigen Entrückung oder am Ende bekommen, ist eigentlich zweitrangig. Also ist nicht ganz so wichtig, denke ich. Ich denke, wenn es die Entrückung betrifft, dann wird es nur ein Teil der Gläubigen sein, die so entrückt werden. Und wenn wir hier noch zum Vorbild nehmen oder Elia, dann werden das, denke ich, auch Christen sein, deren Leben Parallelen hat zum Leben von Henoch und von Elia. Also dass da eine Gottverbundenheit und Lebenswandel mit Gott ist, wie wir es bei Henoch gesehen haben und bei Elia gesehen haben. Das sollte man sich dann mit klar machen, dass das so dazugehört. Und schließlich, wenn bei der Frage nach der Entrückung so vieles offen ist, meiner Ansicht nach jedenfalls, dann gibt es keinen Grund, sich darüber zu streiten. Es geht hier um die letzten Dinge. Ja? Eschatologie, sagen die Theologen, Lehre der letzten Dinge, geht nicht um die ersten und grundlegenden Dinge, die letzten. Ein Zitat: von eschatologischem Spezialwissen kann niemand wirklich leben, eher schon kann man daran kranken. Leben können wir alle nur von dem klaren Evangelium, das heißt von der Güte und Gnade Gottes. So. Wann und wie Gott zum Ziel kommt, dürfen wir uns alle überraschen lassen. Und da bin ich mir sicher, dass Gott all unsere Vorstellungen über den Haufen werfen wird und weit übertreffen wird. Weit übertreffen wird. Und bis es soweit ist, können und sollten wir die verschiedenen Erkenntnisse und Standpunkte im Frieden stehen lassen. Vielleicht wird Gott noch manches offenbaren. Das kann sein, wenn wir näher rankommen. Auch das wäre zu prüfen, bitte, an der Bibel. Aber das, was klar ist, sollten wir umso entschiedener festhalten, also uns auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Und das heißt, jeden Tag bereit sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Er kommt zu uns oder wir zu ihm. Eins von beiden wird passieren. Er kommt zu uns oder wir zu ihm. Und dass wir seinen Willen Tag um Tag tun, treu tun und nicht nachlassen. Und da müssten sich eigentlich alle Christen einig sein, denke ich. Die Bibel schließt, fast schließt, der Geist und die Braut sprechen: Komm, Amen, komm, Herr Jesus.